Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Heute geht es um ein Gewerk, das die Räume dunkel macht und angenehm kühl hält, auf der Terrasse für Schatten sorgt und trotzdem oftmals unter dem Radar schwebt. Und damit ganz herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich darf heute ganz herzlich Sandra Meyer-Wörner begrüßen. Sie ist Meisterin im Rollladen- und Sonnenschutztechnikerhandwerk und Nachfolgerin im Familienbetrieb Meyer Rollladen und Sonnenschutztechnik in Pfullingen. Herzlich willkommen und hallo Sandra.
Hallo Max.
Das Erste, was ich gedacht habe, wenn ich Sonnenschutz und Rollladentechnik höre, denke ich an die Markise auf der Terrasse, denke meine Jalousien hier vorm Studio zum Beispiel. Aber in diesem Handwerk steckt ja noch viel mehr drin. Ja, erzähl mal, was umfasst euer Gewerk alles?
Also es sind ja nicht nur die Markisen, es sind auch die Fensterläden, komplette innenliegende Sonnenschutz, also die Falstor, die Plissés, die Raffstoren und vor allem auch ein bisschen selteneres Produkt, der jalousiebare Rollladen, dann aber auch Lamellendächer, Pergolen, die mit textilem Stoff zumachen oder auch Sonnensegel, Gastroschirme, verschiedene Sonnenschirme, Sektionaltore, also die Tortechnik gehört auch noch ein bisschen dazu, weil das ja auch hochgeht, hochrollt wie ein Rollladen. Ja, Scherengitter, Scherenarmer, Kiesen, ja, also relativ viel.
Also man sieht schon oder man hört schon, das ist ein relativ breites Portfolio und ihr seid da in ganz verschiedenen Techniken auch mit drin. Ja. Das Zweite, woran ich gedacht habe, hey, jetzt ist gerade Frühling, wir gehen hier schon fast auf den Sommer zu, da habt ihr doch sicher volle Auftragsbücher, oder? Weil jeder doch einen Schatten haben möchte.
Ja.
Ist es so?
Ja, also klar, das Frühjahr ist jetzt gerade nicht so das Bombenfrühjahr mit der Sonne, die lässt jetzt noch ein bisschen auf sich warten, aber man merkte schon, dass die Auftragsbücher voller sind, wie jetzt im kalten Winter. Mhm. Die Terrassensaison steigt, man nutzt einfach mehr den Sonnenschutz und sieht halt mehr so auch seinen Bedarf, dass man uns dann anruft, den man ja im Winter weniger hat.
Okay, also ihr seid schon ein wetterabhängiges Gewerk, kann man sagen, wobei einen Sonnenschutz, den brauche ich ja immer, brauche ich ja oft. Das ist ja nicht nur ein Ding für den Sommer.
Ja, wir haben ja auch schöne Wintertage, dass man ja dann mal den Rollladen runterlässt oder den Raffschirm, weil wenn man zum Beispiel Fernseher guckt und dann geblendet wird, genauso kann ich auch meine Markise rauslassen im Winter, wenn dahinter mein Wohnzimmer ist, bevor ich da im Dunkeln hocke. Ganz klar, und man darf ja auch eins nicht vergessen, dass wir auch einen ganz tollen winterlichen Wärmeschutz haben mit einem Rollladen, wenn wir die stehende Luft haben. Der Rollladen ist unten und die stehende Luft zwischen Glasscheibe und Rollladen isoliert ja auch. Das heißt, wir können Heizkosten sparen. Also daher sind wir dann auch im Winter wichtig.
Das ist ein voll wichtiger Punkt, ne? Also es ist eben nicht nur der Sonnenschutz, dass die Sonne nicht reinkommt, dass sich die Räume nicht erwärmen, sondern im Winter der umgekehrte Effekt, dass die Wärme im Haus bleibt.
Genau.
Ganz spannend, dass es da beidseitig eigentlich funktioniert,
der Sonnenschutz. Was halt viele nicht wissen oder das unbewusst eigentlich nutzen, muss man ja auch sagen. Man kennt es vielleicht von den älteren Leuten, die ja wirklich, sobald es dunkel wird, die Rollläden runter machen.
Vielleicht auch nur von früher 18 Uhr oder so. Und überall wird runtergekurbelt.
Genau. Und die haben das aus Sichtschutzgründen gemacht, gehe ich mal stark davon aus. Und vielleicht haben die auch schon gewusst, dass man damit einfach auch die Energie spart.
Mhm. Gibt es denn da irgendwelche Tipps, wann man den Rollladen am besten runterlässt? Habt ihr da offizielle Empfehlungen oder kann es jeder so machen, wie er will?
Jeder hat ja sein eigenes Bedürfnis. Also ich würde nie meine Zeiten meinen Kunden empfehlen, weil es kann ja auch sein, dass mein Kunde um 5 Uhr morgens aufsteht und da schon den Rollladen oben haben möchte. Oder auch jeder hat auch ein anderes Licht empfinden.
Ja,
also da wäre ich schon ganz arg vorsichtig. Aber das mit dem heutigen Smart-Home-System und mit einem guten Lichtgeber kann man das dann sehr gut austesten. Also ich habe auch am Anfang erstmal noch die ersten 4 Wochen ausprobiert, wie viel Lux möchte ich drin haben, ab wann stört es mich, ab welche Temperatur möchte ich meinen Raffstor unten haben. Das habe ich ja selber auch erstmal das für mich rausfinden müssen. Und ich habe auch ganz andere Gewohnheiten wie meine Kunden. Also ich habe zum Beispiel natürlich mein Sonnenschutz geht abends automatisch runter, eine Stunde nach der Dämmerung quasi, wenn es schon dunkel ist, weil ich das so viel besser finde, also für mich persönlich.
Ja, aber es ist ja auch schön. Es kann jeder nach seinem eigenen Befinden machen. Ich habe in der Anmoderation gesagt, ihr seid oft ein bisschen unter dem Radar. Also, dass ihr ein eigenes Handwerk seid, dass es ein eigenes Gewerk ist, die Rollladen- und Sonnenschutztechnik, das haben viele nicht so wirklich auf dem Schirm. Dabei muss man ja sagen, es gibt, glaube ich, kein Haus, keine Wohnung, kein Gebäude, wo nicht eure Technik, eure Produkte drin sind, mit denen ihr arbeitet. Ein Rollladen hat doch jedes Haus, oder?
Im süddeutschen Raum schon, aber es gibt die nördlicher. Ich komme also so Richtung holländische Grenze, bin ich schon auch erschrocken, wie viele es Häuser gibt, die gar keinen Rollladen haben. Also,
ach, okay.
Ja, aber hier im süddeutschen Raum, Bayern, Baden-Württemberg, ich glaube, da ist der Rollladen schon sehr überlebenswichtig.
Okay, ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen befangen hier. Ich bin ja auch aus dem Süden und bei mir ist ganz klar, ne,
aber das
jedes
ist
Haus
Produkt
hier.
Gut, bestimmt schon, weil wenn man keinen Rollladen hat, vielleicht hat man eine Markise auf der Terrasse, also daher, oder ein Sektionator oder ein Rolltor in der Garage, also
ja,
irgendwie, wie du es gesagt hast, also den Berührungspunkt habe ich schon irgendwo. Thema Sichtschutz, Einbruchschutz, Verdunklung, Abdunklung, Sonnenschutz.
Ja. Seit wann bist denn du jetzt in dieser Branche?
Also gefühlt ja schon mein ganzes Leben, als kleines Kind immer in der Werkstatt gewesen und so. Aber offiziell angefangen habe ich in meinem 20. Lebensjahr mit der zweiten Ausbildung dann, ja.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie hat sich dieses Handwerk, wie hat sich die Technik in diesen Jahren weiterentwickelt? Du hast vorher schon smart gesagt. Smarter Sonnenschutz ist mittlerweile ein Thema. Wie würdest du es so betrachten, der Wandel in den letzten 20 Jahren?
Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich die Ausbildung angefangen habe, da war gerade das Thema Smart Home. Ich meine, da gab es einen Hersteller, der hat dann damit angefangen. Und das war dann auch mitunter einer meiner offiziellen R&Ts, als dann, wo dazugehört. Und da wurde das richtig gehypt und ja, das war, ja, boah, krass, man kann es übers Handy bedienen und
ja, Neuland damals, krass, ja.
Ja. Und dann auch, und ich weiß noch, auch mein Berufsschullehrer, und auch was mein Papa gesagt hat, das ist einfach nur eine Zeitschaltuhr, eigentlich, ja. Und ich weiß auch noch, wie mein Berufsschullehrer und auch mein Papa zu mir gesagt hat, ja, das ist schon nichts anderes, also die Zeitschaltuhr ist doch auch ein smartes Zuhause. Und ich mir denke, ja, die haben nicht ganz Unrecht, es ist bloß die Weiterentwicklung. Und wenn ich überlege, damals gab es einen Hersteller, also wo ich die Ausbildung gemacht habe. Was es jetzt schon gibt und dass wir jetzt schon diese Thema Matter-Fähigkeit haben, dass wir vielleicht so mit über ein offenes System reden, dass wir noch mehr Dinge mit einbinden können. Also damals war es ja wirklich so, ein Hersteller, der hat seine Sachen gehabt, war komplett weit weg davon, andere Produkte einzufügen, wie zum Beispiel Sonos oder Philips Hue oder auch andere Gewerke.
Ja.
Und alleine da in der Zeit, was ich da schon entwickelt hat, da muss ich schon sagen. Und dass wir auch nicht mehr nur ein Hersteller, also dass wir zum Beispiel ein WLAN-System haben, also je nachdem, was auch der Kunde möchte. Möchte der das überhaupt auf einen externen Server haben oder möchte der das in seinem eigenen WLAN haben? Das finde ich auch zum Beispiel ganz wichtig heutzutage, dass jeder für sich selber entscheiden kann, was braucht er und was benötigt er.
Also gibt es auch da viele Weiterentwicklungen. Es sind die Produkte haben sich einfach erweitert, sind vernetzter geworden mit anderen Systemen, die ich jetzt im Haus auch über Smartphone zum Beispiel steuern kann. Also die Entwicklung ist, glaube ich, schon ganz, ganz spannend in diesem Bereich und geht ja weiter. Ne? Also das Thema Automatisierung, Vernetzung, da sind wir ja noch lange nicht am Ende.
Nee, also das glaube ich auch. Also das ist ein tolles Thema, ein interessantes Thema. Und wo man dann auch endlich mal auch Berührungspunkte hat mit anderen Gewerken oder auch mit anderen Produkten und wie man dann zum Beispiel tolle Szenarien machen kann mit seinen eigenen Produkten. Und zum Beispiel Rollladen auf, Szenario morgens Rollladen auf und gleichzeitig geht's Radio an zum Beispiel. Dass wenn der Rollladen morgens hochgeht, wenn ich diese Wenn-Dann-Situation habe, dass dann halt meine Sonos-Anlage angeht. Oder zum Beispiel auch vielleicht das Licht angeht von mit einem Zigbee oder Z-Wave gesteuerten Funksystem.
Ja, das ist cool. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Manche bezeichnen es vielleicht als Spielerei, aber trotzdem, das kann ja einen echten Mehrwert bieten.
Also ich sehe es tatsächlich vielleicht in unserem Alter vielleicht wirklich als Faulheit und Spielerei an. Und einfach cool. Aber man muss es ja auch mal wirklich so sehen für gehandicapte Menschen. Ist das was ganz Tolles. Also wenn ich überlege, dass man nirgendwo mit dem Rolli hin muss oder wenn man wirklich auch körperliche Einschränkungen, dass es einfach wirklich automatisch geht. Das sind so tolle Sachen. Oder auch mit einer Sprachsteuerung mit Google oder mit Alexa, dass man dann einfach auch vielleicht auch einen Notruf wählen kann oder denjenigen dann auch anrufen kann aus dem Bett, wenn irgendwas passiert ist mit dem Thema Smart Home. Und, oder man liegt in dem Bett und kann wirklich seine Rollläden mit einer Sprachsteuerung starten, ohne dass ich warten muss, bis der Pflegedienst kommt. Und ich habe noch mal, ich kann nach draußen schauen, obwohl ich bettlägerig bin, habe ein bisschen, ja, auch in dieser harten Situation ein bisschen mehr Lebensqualität. Ich finde, das macht viel mehr aus, wie sagen wir, unsere Spielerei. Aber
dass wir hier sagen können, Siri, fahr die Jalousien hoch.
Genau.
So, das ist, es ist mehr.
Genau.
Oh, jetzt ist hier gerade...
konfiguriert. Du kannst Geräte, Lampen, Schlösser,
Thermostate. So,
also
das ist
du hast noch kein Smart Home, merke ich.
Naja, ich habe hier kein Smart Home im Büro tatsächlich. Okay. Aber das war jetzt ein ganz guter Live-Test, weil ne, als ich natürlich mein iPhone angesprochen habe, ging es natürlich direkt an. Ja, also es funktioniert, sehen wir. Und wenn es richtig konfiguriert ist, dann kann man da echt viel bewirken. Und klar, auch für Ältere, für gehandicapte Menschen, super.
Also da finde ich dann schon auch eine kleine Lebenserleichterung darunter.
Ja, voll. Lass uns mal auf dich, auf euren Familienbetrieb gucken, weil du hast gesagt, eigentlich hast du dein ganzes Leben schon mit diesem Handwerk, mit dieser Branche zu tun. Bist im Betrieb aufgewachsen, groß geworden, hast aber dann trotzdem erstmal eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen. Mhm. Ja, bist nicht direkt in dieses Handwerk rein.
Nee, Ich glaube tatsächlich, dass bei mir mehrere Herzen in der Brust schlägt. Das habe ich dir auch vorhin schon in dem Vorgespräch gesagt. Also das Thema dieser Betrieb und dieses Handwerk, das war schon immer, auch als kleines Kind, muss ich anscheinend schon erzählt haben, dass ich mal den Laden übernehme. und dann wird man irgendwie älter. Und dann war halt immer so, ich habe auch so eine große Leidenschaft für Haie und Delfine und Wale, also hauptsächlich auch Haie. Und wollte immer Meeresbiologie studieren und es hat mich einfach abgeschreckt, Latein zu lernen. Also Sprache, darauf habe ich aber keine. Und wenn ich darauf was nicht Bock habe, ist es zu lernen und Latein. Dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das irgendwie als Hobby. Dann so war ich auch schon immer zahlenaffin. Aber auch dieses Thema, auch Dinge machen, die vielleicht nicht jeder macht. Also dann habe ich ein Praktikum bei der Volksbank gemacht und bei der Kreissparkasse und ja, Zahlen passt, Geld passt. Ja, zukunftssicherer Job vielleicht. Zum Glück bin ich nicht genommen worden. Ich glaube, ich war zu dumm, keine Ahnung. Ich habe einfach nicht reingepasst, habe eine Absage gekriegt. Und ich habe da 3 Bewerbungen in meinem Leben geschrieben. Und die 3. Bewerbung war bei einer Spedition. Kauffrau für Spedition, Logistikdienstleistung hieß das damals.
Okay.
Ich habe den Job bekommen, also die Ausbildung bekommen und dann habe ich das gemacht. Und ich so, boah, das ist echt cool mit den LKWs und das ist so cool. Und auch Erbkunde, ich musste alle Straßen auswendig lernen. Ich habe alle Autobahnen auswendig lernen müssen bis zur Prüfung und dann welche Binnengewässer. Und das fand ich richtig cool.
Also wie Ware von A nach B kommt.
Ja, und
über
das ist auch
welche
total logisch.
Möglichen Wege
und auch
so effizient
logisch.
Wie möglich.
Genau,
dann.
So effizient wie möglich. Die Zeiten einhalten und ich fand es total sinnig und ich hatte auch, also man muss sagen, ich habe einen Sinn in diesem Job gefunden, weil ich gewusst habe, was ich ja auch transportiert habe. Ich mache die Leute satt, zum Beispiel.
Das heißt, ihr wart, das war ein Lebensmittel.
Nee, nicht nur, also nicht nur, aber derjenige kriegt sein
auch.
Auto, genau, und oder so ein ganzer Kühler voll mit Himbeeren von Spanien. Also, wenn ich die Frachtpapiere hatte, hat mich das schon irgendwo. Da war eine Sinnhaftigkeit dahinter.
Ja.
Also vor allem in der Ausbildung. Da war das ja auch so spannend in der Ausbildung, alle 6 Monate in eine andere Abteilung. Das heißt, mir wurde es ja nie lang, weil ich hatte ja Input ohne Ende. Und dann war irgendwann mal die Ausbildung zu Ende. Man wird übernommen. Hat mich ja gefreut.
So weit, so gut, klar.
Ja, aber meine Sinnhaftigkeit ist verloren gegangen.
Aber hat sich da an deinem Arbeitsbereich viel geändert dann in dem Moment?
Ich glaube, die haben mir einfach den falschen Job gegeben.
Ah, schade, okay.
Also ich weiß nicht, ich habe einfach gemerkt, das kann es nicht alles gewesen sein. Und dann war halt so eine blöde Situation, dass ich neben mir so einen Taschenrechner hatte und ich habe eingetippt, wie lange ich noch arbeiten muss bis zur Rente. Und die Zahl war so groß, und ich dachte, oh scheiße, das hast du ja noch gar nicht gelebt. Und dann, keine Ahnung, dann war auch ein bisschen, wie das halt so in einem Großraumbüro ist, dann gab es auch so, an dem Tag ging irgendwie alles schief, da hat mich auch irgendwas geärgert. Und dann gesagt, so nicht. Und habe tatsächlich in dem Moment meine Kündigung geschrieben und an die Berufsschule noch gedacht. Und denke so, geil, ich kündige ja auf Ende Juli, dann kann ich meinen ganzen Jahresurlaub nehmen. Ich nur Kopf. Und dann, ja, dann habe ich das so, mir ging echt der Puls und so, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt jemand sieht und so, weißt du, wie so einem Krimi geschrieben und so, das kann da rein.
War ja dann auch unerwartet eigentlich für die Kolleginnen und Kollegen, oder?
Die haben doch noch gar nichts gewusst. Ja. Ich habe das ja geschrieben auf meinem eigenen Geschäfts-PC.
Aha.
Und dann habe ich mir so einen Hauspostumschlag gesucht, habe das da rein und dann habe ich zum Abteilungsleiter gesagt, oh, ich muss ganz schnell in die Personalabteilung, ich muss was klären. Weil ich habe dann auch mir selber gesagt, du musst das jetzt durchziehen, sonst kommst du hier nicht mehr raus und dann endest du auch nichts in deinem Leben. Mhm. Dann bleibst du dein ganzes Leben dort und machst nichts anderes mehr.
Ja.
Und dann bin ich echt dahin, also ich habe da auch angerufen, ich muss ganz dringend über was sprechen, das ist ganz wichtig. Und dann bin ich dahin und habe die Kündigung hin. Die war total geschockt und die so, ja, aber ich sei eine der besten Mitarbeiterinnen aus dem Jahr und auch die Noten, so, sie sind mit mir so zufrieden. Ich sage so, ja, ob ich was Neues habe, ob ich mehr Geld haben will, also wirklich so diese Flocken.
Also habe ich echt noch versucht irgendwie.
Ja, aber ich habe gesagt, nee, ich will nicht mehr.
Ja, ja.
Ich muss was anderes machen. Okay. Ich habe gesagt, aber die Zeit war ja toll, also es ist jetzt nicht so, dass ich... Ich habe gesagt, ja, und dann siehst du, ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte meinen Rechtsurlaub nehmen. Und ich glaube, dann habe ich noch ein paar Tage gearbeitet. Und ich glaube, am nächsten Tag habe ich es meinem Abteilungsleiter dann so erzählt.
Also das an dem sind Tag. Auch die unangenehmsten Gespräche, ne?
Nö, fand ich jetzt nicht so schlimm. Es gibt schlimmere Gespräche im Leben. Aber sobald man älter wird.
Ja, aber in der Situation, ich meine, nach der Ausbildung, die erste Kündigung?
Nö. Das war meine erste und letzte Kündigung im Leben. Aber die habe ich,
stimmt,
würde ich sagen, vorbildlich gemacht.
Ja, dann ist ja alles gut. Ne? Und
also für mich, aus meiner Sicht natürlich.
Klar. Du musst immer gucken, was für dich in dem Moment das Beste ist. Und wenn in dem Moment war es das ja offenbar.
Also das Schöne ist tatsächlich, mein Ausbilder sehe ich ab und zu mal immer noch beim Neujahrsempfang. Der ist ja schon über 70. Er weiß immer noch, wer ich bin und dieses Jahr hat er auch gesagt, er ist ein bisschen stolz auf mich und meinen Werdegang und wenn er über mich in der Zeitung liest und sonst noch was. Also,
ja, schön.
Ja, weil ich das auch immer erwähne, wo ich gelernt habe und dass ich das gelernt habe und ich sage ja auch, er gehört ja auch einen Teil zu meinem Leben dazu, zu dem, was ich geworden bin in diesen 2 Jahren Ausbildung.
Na, natürlich, klar. Es ist alles so Puzzlestücke, die sich dann zusammensetzen. Mhm. Na, und die Erfahrungen, die du da gesammelt hast in der Logistik, Spedition, die helfen dir dann sicher auch in deinem jetzigen Tun.
War ja auch so, du musst dir das ja vorstellen, ich bin ja dann heim, also ich bin erstmal nicht heim. Ich bin mit meinem B-Corsa stundenlang rumgefahren, weil ich nicht wusste, wie ich das zu Hause erklären sollte. Weil da hat man dann schon Respekt vor den Eltern zu sagen, hey, ich habe einfach so planlos gekündigt. Mhm. Dann irgendwann mal habe ich das, ich glaube, an dem Abend habe ich das dann so beiläufig gesagt. Und mein Vater so, mach halt das mal.
Super.
Ja. Okay. Du bist die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, welche Standpauke hörst du an, welche erzieherischen Maßnahmen.
Wie kannst du nur hier?
Natürlich bist du über 18, aber du wohnst noch zu Hause. Also da werden deine Eltern dir schon irgendwie noch für ihre Meinung geigen, ob sie es gut finden oder nicht.
Aber kam nicht so.
Nee, kam nicht so. Hat er gesagt, jetzt mach halt erst mal, guck schon mal, was du machen willst. Ich so, ja, gucken wir mal, was ich machen will. Du hast recht, gucken wir mal. Aber eigentlich meine Eltern, ich wusste schon immer, was ich machen wollte. Immer, immer. Ich wollte schon immer Betriebswirtschaft studieren. Ich wollte schon immer den Laden haben. Mir hat das Handwerk immer Spaß gemacht. Also, dann war einfach, ja, dann hatte ich Urlaub, aber keine Zeit. Ich war alleine. Ich war alleine im Freibad. Ich bin alleine zum Baggersee gefahren, weil ja alle in der Schule waren oder gearbeitet haben.
Das wird dann nach 1-2 Wochen auch langweilig, ne?
War übel. Und dann war es Ende vom Lied, dann bin ich halt mit meinen Eltern mitgegangen, immer zum Arbeiten, weil die hatten halt, weil es ja Sommer war, richtig viel zu tun. Mhm. Und da ich ja auch während meiner Ausbildung immer geholfen habe, wusste ich ja schon, was zu tun ist und so.
Ja,
und dann irgendwie so Ende August, sagt dann mein Vater so, heute jetzt mal in der Berufsschule habe ich angerufen, du könntest eigentlich beim zweiten Lehrjahr starten. Man muss probieren. Weißt du, Sandra, wenn es nicht klappt, du hast ja eine abgeschlossene Ausbildung, irgendwas wirst du finden. Aber probier's doch einfach mal. Ja, und dann aus dem Probieren sind ganz, ganz viele Jahre geworden. Also von Ausbildung, Betriebswirt, Studium, Meisterbrief.
Und jetzt dann die Betriebsübernahme. Also du bist gerade mitten in der Nachfolge.
Genau,
drin, ne?
Wir sind gerade, also wir machen das jetzt gerade zusammen alles und unterstützen. Jeder, also er gibt immer mehr ab und ja, ich mache es auch anders. vieles wie er. Und ich sage immer, kultiviertes Streiten gehört auch dazu. Das ist zwar relativ wenig,
ja,
aber immer so diesen Standpunkt klar machen, finde ich auch ganz wichtig. Und den Respekt vor seiner Arbeit der letzten Jahrzehnte, das darf man ja auch nicht vergessen. Es kann doch nicht sein, dass ich einfach komme und sage, hier alle voll scheiße, was er die letzten Jahre gemacht hat. Sondern auch die Anerkennung, dass auch wie das richtig ist und vielleicht auch, dass meine neuen Wege auch eventuell auch richtig sein könnten.
Mhm. Also hast du denn ein konkretes Beispiel für irgendwas, was du jetzt anders machen möchtest, zum Beispiel als deine Eltern?
Ja, schon meine Work-Life-Balance. Das ist mir eigentlich schon, dass ich da anders bin zum Beispiel. Da bin ich auch eine andere Generation. Und vor kurzem hatte ich auch so ein tolles Gespräch mit meinem Papa. Also wir haben manchmal so tolle Autofahrtengespräch, wenn wir mal zusammen zu einem Kunde fahren. Also die schätze ich auch sehr gerne. Manchmal geht da auch eine ganze Packung Haribo Kracho.
Braucht man das als Kompensation dann?
Nee, wir beide mögen Haribo Kracho unheimlich. Und da merken wir beide nicht, wie schnell die Packung leer ist. Diese Gespräche sind unheimlich konstruktiv und so wertvoll. Und wie sagt man auch beim Schwaben, manchmal so nicht geschimpft ist gelobt genug. Und da kommt dann manchmal schon so, ja, er hat sich das jetzt überlegt und dann gibt es also zum Beispiel so Sachen, weil ich auch manchmal gesagt habe, man muss sich nicht für alles verkaufen, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe. Und dann muss ich wieder meinen Mann ins Spiel bringen. Der hat mal einmal zu mir gesagt, also der hat immer so Sprichwörter und eigentlich hat er einen Spruch nach dem anderen raus, der ist auch manchmal so ganz witzig wie ich. Und bei dem kotze ich mich manchmal ja auch aus. Und dann hat er mal zu mir gesagt, weißt du, einfach so wie es anfängt, so endet es auch. Und wenn ein Kunde schon blöd zu dir reinkommt und alles scheiße ist, was denkst du, wie es am Ende endet? Mhm. Und da war auch so eine Situation, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe bei dem Kunden. Ich sage, du, das klappt nicht. Wir passen nicht zu dem Kunden, der Kunde passt nicht zu uns. Und ich sage, sollen wir nicht einfach zu dem Kunden sagen, er soll woanders hingehen und ihm einfach eine Empfehlung aussprechen, bevor wir uns alle da abmühen und nachher vielleicht beide Geld verlieren, weil wir dann uns nachher vor Gericht sehen und streiten?
Ja.
Ist das nicht manchmal auch besser? Größe zu zeigen und sagen, ich habe das Gefühl. Und dann denke ich mir so, ja, dann verdiene ich halt auch einfach mal weniger und dann sind aber alle froh und ich habe meine Nerven, ich hab mich nicht verkauft und ich kann mir noch im Spiegel gucken. Das sind so Sachen, wo mein Vater sagt, dass ich da viel straighter bin wie er. Also er sieht es auch so wie ich, aber ich ziehe es tatsächlich mehr durch wie er. Und er sagt auch tatsächlich, dass ich vielleicht auch da eine bessere Menschenkenntnis habe.
Also ich die Kunden raussuchen tatsächlich, ne?
Also nee, also ich würde es jetzt nicht raussuchen. Wie oft kommt das vor? Vielleicht einmal im Jahr, dass du wirklich sagst, boah.
Aber trotzdem, ganz bewusst dann die Entscheidung treffen, mit wem man dann auch mal nicht zusammenarbeiten möchte.
Ja, und dann kam halt mein Vater zum Beispiel, früher hat man Ablehnungsangebote gemacht oder sowas. Oder also das ist eine andere Generation, die haben das ja ganz anders. Und ich gehe halt dann wirklich in die Konfrontation, in das offene Gespräch mit dem Kunden, wo ich das sage, ich habe ein gutes Gefühl, ich merke, das war bei uns nicht so. Sie sind doch mit uns auch nicht so zufrieden, sonst würden Sie nicht so auftreten, sonst würden Sie das nicht machen.
Mhm. Wie reagieren solche Kunden, auch wenn es selten ist, auf so eine
ehrliche Ansprache? Also wie oft war das jetzt, also dass man so ehrlich ist, auf vielleicht 5, 6 Mal in diesen 18 Jahren, eigentlich schon, ja, Sie haben eigentlich nicht ganz Unrecht, ja.
Okay.
Ich komme mit ihrer Art nicht klar oder auch mit ihren Vorstellungen. Also, oder einmal war es auch so, ja, nee, ich war die ganze Zeit voll unter Dauerstrom. Ich habe sie die ganze Zeit dumm da hat man einfach wieder einen Cut von vorne gemacht und dann wieder von vorne.
Okay.
Aber ich finde eine klare Kommunikation tatsächlich. Da bin ich anders und da, wie mein Vater sagt. Also ich sage auch zu einem Kunden, wenn ich mich nicht gut fühle bei irgendwas, wenn er eine Idee hat und ihm gefällt was, dann sage ich immer so, das sieht voll gut aus, und dann sage ich, aber ich habe Bedenken, weil aus dem und dem und dem Grund und vielleicht auch ästhetische Gründe, weißt du, was jetzt nicht baulich oder so. Und ich dann auch manchmal sage, sie müssen sich auch manchmal überlegen, sie sehen das viele, viele Jahre so. Und wir können das nicht einfach so jetzt mal tauschen. Bei einem Markisentuch sage ich immer, ist gar kein Thema, das ist jetzt kein wirtschaftlicher Schaden, nach 10 Jahren ein Tuch zu wechseln, also weil es einfach gang und gäbe ist. Und dann sage ich, das kann man locker mal in Pink machen. Den Mut feiere ich total, weil ich dann auch immer sage, wir will immer nur grau sehen. Das Leben ist bunt genug und wir müssen mehr Farbe zeigen. Aber es ist schon so, dass ich da einen anderen Weg gehe, auch einen anderen Weg mit den Mitarbeitern, dass ich auch einfach mal sage, da vielleicht auch mal von mir mehr Preis gebe, wie ich mich fühle, dass ich mal sage, ja, ich fühle mich da jetzt nicht gut. Ich habe heute schlechte Laune. Mhm. Und mein Vater war halt immer dieser Chef, der gesagt hat oder auch immer noch, ich bin halt einfach der Chef und das muss funktionieren. Und ich so, nee, ich bin auch ein Mensch und auch als Chefin bin ich Mensch und mir geht es einfach nicht gut oder ich habe halt schlecht geschlafen und dann sage ich das. Und dann tatsächlich kriegst du das Feedback auch dann von deinen Mitarbeitern, wenn die einfach mal sagen, du, heute habe ich schlecht gelaufen. Und das ist so toll, wenn das einfach mal jemand sagt, dann nimmst du den halt einfach mal mit Abstand heute.
Ja, und das ist eine ganz ehrliche, transparente Kommunikation.
Ja, funktioniert aber auch nicht immer, kann ich dir auch sagen.
Ja, also das glaube ich, dass das super schwierig ist. Und für viele Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch schon länger bei euch dann arbeiten, dass das für die auch eine Umstellung ist, dass dann so transparent auch kommuniziert
wird. Ja, ich meine ja so, dass ich das auch nicht immer hinkriege, so Transparenz zu kommunizieren, weil das ja auch manchmal auch Kraft.
Brauchen wir da reden, klar.
Also es funktioniert nicht immer, aber ich versuche es wirklich immer und immer wieder zu tun. Mhm. Also ich finde, dass wenn es 80% funktioniert, dann bin ich schon. Ich denke mir immer so, es bringt doch nichts, immer sich was vorzulügen, dass man heute alles, kein Tag ist toll und kein, und auch manchmal, also ich bin auch ganz ehrlich, manchmal kotzt mich ja mein Job auch an, dann wünsche ich mich ja Prinzessin, hätte Lotto gewonnen und würde jetzt irgendwo in der Karibik am Strand sitzen. Also das braucht man nicht denken. Ich glaube, das hat jeder, aber und das habe ich dann auch in so einem Autogespräch mit meinem Papa gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, ich zweifle gerade an. Und dann gesagt, mir macht es gerade keinen Spaß. Und dann habe ich gesagt, Sandra, mir macht es jeden Tag, 5 Tage im Jahr, den Job keinen Spaß. Dann macht es jeder Spaß. Und das ist ganz vollkommen nicht normal. Auch der Multimillionär, der nichts zu tun hat und der auf seiner Yacht ist,
der macht hat auch keinen Spaß.
Genau, der fragt sich auch manchmal so. Und ich glaube, dann hat er gesagt, das wäre schlimm, wenn wir das nicht hätten.
Was mir persönlich hilft, wenn ich mal denke, ja, es macht mir jetzt heute keinen Spaß oder ich habe heute jetzt nicht so wahnsinnig viel Bock, denke ich mir, was kann ich bewirken? Was macht dieser Job? Warum ist es gut, dass ich diesen Job habe? Und ich weiß, dass ihr und speziell auch du da in deinem Gewerk, dass ihr ganz viel erlebt, dass ihr viele Kunden, natürlich habt ihr ganz viel Kundenkontakt. Kannst du mal so vielleicht 1, 2 Erlebnisse erzählen, die du bisher hattest als Handwerkerin in diesem Job? Was war so euer schönstes, besonderses Kundenerlebnis?
Also es gibt unheimlich viele. Es gibt ganz arg witzige Kundenerlebnisse, die einfach ja mit meinem Humor klarkommen müssen, wenn sie immer nach einem Bruder, Ehemann oder keine Ahnung was fragen, dass ich dann immer irgendwie einen flotten Spruch auf der Lippe habe, weil ich mir denke, ja, mit Humor kann man alles lösen. Mhm. Zu einem habe ich schon mal gesagt, dass ich die Umoperation mir jetzt gerade im Moment noch nicht leisten kann, dass sich ein Mann wünscht. Ja, einfach irgendwie, habe ich mich da über die letzten Jahre ein bisschen eine Schlagfertigkeit antrainiert und bin da recht kreativ manchmal. Mhm. Oder habe auch schon mal einem Kunde die Durchwahl meines Mannes gegeben, der nicht bei mir arbeitet, weil er unbedingt meinen Mann sprechen wollte und eine Beratung.
Gott.
Also das sind so ganz witzige Geschichten. Und und das ganz Tolle ist, man geht halt wirklich zu den Leuten nach Hause, man ist im Schlafzimmer, man ist auf der Terrasse, man kriegt so viele Dinge mit und wenn es dann auch über Generationen geht, wenn zum Beispiel der Opa von dem Kunde schon bei meinem Opa die Rollläden gekauft haben, jetzt kommen die und kaufen bei mir und dann sagen sie dann immer so, ja, der Opa hat gesagt, wir sollen zu euch und wenn quasi das so schon über Generationen eine Beziehung ist und dann gibt's halt so Herzensthemen, wo ich einfach sagt, das hat bei mir Vorrang und das sind einfach Senioren im Altersheim oder auch so Senioren zu Hause, die einfach gehandicapt sind, vielleicht auch bettlägerig sind und da gibt's so eine Geschichte, ich kann nicht viel Gutes tun in meinem Job, ich tue keine Leben retten, ich bin kein Arzt, ich kann aber für ein gutes Gefühl sorgen, für ein sicheres Gefühl und hat einfach mal, ich glaube, das war auch während Corona, kann ich mich noch dran erinnern, die Tochter ganz traurig angerufen, ja, der Gurt sei gerissen und der Rollladen ist unten und ihre Mutter liegt jetzt seit heute Morgen im Dunkeln und sie kann nicht mehr rausgucken, sie ist bettlägerig und liegt im Sterben. Das war für mich gar kein Thema, das sage ich alles ab. Wer weiß, wie lange die Frau noch den Himmel gucken kann. Und das ist das Einzige, was sie noch eigentlich so hat in ihrem Leben, kurz vor dem Tod. Ja, und dann habe ich echt alles stehen und liegen lassen, das umterminiert und ja, der Frau noch ein bisschen ein paar Tage aus ihrem Bett den Anblick des Himmels geschenkt. Und 2 Wochen später habe ich halt die Todesanzeige in der Zeitung gesehen und ja, das war für mich, da habe ich mal was Gutes getan. Und auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, aber das sind so schöne Momente im Leben.
Aber auch diese Kleinigkeiten bewirken ja dann für die Menschen ganz, ganz viel. Ne? Also es ist schon so, dass man im Handwerk, auch branchenübergreifend, echt mit der eigenen Arbeit ganz, ganz viel Gutes bewirken kann. Ne? Und
ja.
Das, Das ist bei euch ja auch so. Also keiner möchte, dass der Rollladen kaputt ist und dass die Räume nicht mehr hell werden, dass die Sonne nicht mehr reinkommt.
Ja, aber genau das Gegenteil ist einfach auch so ein Schichtarbeiter, dass der einfach froh ist, dass er tagsüber dunkel machen kann und einen erholsamen Schlaf hat. Und dann merkt man einfach, wie wichtig ein erholsamer Schlaf für die Psyche ist, ob das nachts ist, tagsüber oder alleine nur dieses Sicherheitsgefühl, was viele Menschen haben.
Ja.
Wenn der Rollladen einfach ganz normal runtergeht, dass sie sich sicher fühlen. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir bewirken, wir Rollladen und Sonnenschutzmechatroniker. Oder dass wir einfach, ich sage auch manchmal, vielleicht schützen wir auch vor Hautkrebs, wenn man unter der Markise bleibt.
Ja, klar.
Und ein bisschen schöner, also je länger man unter der Markise bleibt, weniger Falten, also es bringt schon was. Nein, aber es ist so dieses, ich glaube, das muss man sich immer in solchen Momenten, wie du es vorhin gesagt hast, schon mal so dieses
das Aufraffen und so.
Genau. Ne? Und meistens ist es ja kurz vor dem Urlaub oder kurz vor Weihnachten, dass man dann sich wirklich, wie du sagst, das sollte ich mir das ja öfters auch machen, aber es ist, und ich habe einfach gemerkt, ich brauche auch die Sinnhaftigkeit in meinem Leben und in meinem Job und sonst bin ich auch nicht glücklich. Und wenn ich glücklich bin oder so, dann kann ich das ja auch weitergeben. Dann mache ich ja auch einen guten Job. Ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz arg wichtig, wenn man sich für ein Handwerk oder generell für einen Beruf auswählt als junger Mensch in nach der Schule, dass man dann einfach auch sagt, ich mache was mich auch wirklich erfüllt und ob das jetzt nach einer Zeitung austragen steht, morgen, ich stehe gerne um 4 Uhr auf und ich gehe gerne, dann finde ich das okay und dann ist das doch gar kein schlechterer Job wie meiner und das sind auch so Sachen, die ich vielleicht auch ein bisschen ändern möchte im auf Social Media, dass ich jeden Job wichtig finde und dieses Jobbashing aufhören sollte. Mhm. Jedes Handwerk ist gut, genau so, wie es ist. Die Pflege ist super und dass wir das so ein ganz tolles Miteinander haben sollten.
Ja.
Und wenn einer studieren will, ist das auch vollkommen okay. Das ist auch kein schlechterer Mensch. Er kriegt halt vielleicht nicht so schöne Geschichten mit wie ich, wenn er nicht ins Handwerk geht. Aber dass dieser Druck endlich mal aufhört, der bei vielen Menschen auf den Schultern lastet, dass es nur heißt, du musst studieren, nur dann wird was aus dir. Ich glaube, es wird nur was aus allem, wenn man was mit vollem Herzen und voller Leidenschaft tut und eine Sinnhaftigkeit dahinter steht.
Das Thema Wertschätzung.
Ne? Genau.
Gewerke, Berufe übergreifend, dass man jeden Beruf wertschätzt und nichts geringer schätzt als irgendwas anderes. Und dass dieses Mindset, das bei vielen Kunden vielleicht auch herrscht, die gar nicht wissen, was steckt eigentlich im Handwerk drin, was gehört überhaupt alles zum Handwerk, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun.
Definitiv. Das Thema Wertschätzung.
Das trägst du ja auch raus.
Ich versuch's, also das gelingt mir ja nicht immer. Also ich versuch's ja ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, wie ich das manchmal versuche, aber ich habe ja dieses eine Video, wo ich das hier auch sage, dass es einfach auch, man kriegt auch so viel Negatives gesagt, wo ich denke, warum sagt man nicht einfach mal danke, danke, dass du einen handwerklichen Beruf gelernt hast, danke, dass du Bäcker bist, danke, dass du nachts aufstehst und mir meine Brötchen backst oder mein Brot, danke dafür. Dafür hat er auch schöne Vorteile, kann mittags im Zweibad liegen, also das kann ich nicht. Aber das meine ich, das sind die Kleinigkeiten im Leben. Menschen so akzeptieren mit ihrem Berufswunsch und dass man das einfach auch mal stärkt und ich glaube, dadurch, wenn das mal, also mein Traum in Erfüllung gehen würde, und wenn man sich das mal vorstellt, ich glaube, dann hätten viele Berufsgruppen mehr Bewerber. Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen auch den Mumm oder auch den Mut nicht haben, das zu machen, was man möchte, aufgrund vom Mainstream, Angst vor Mobbing, Angst vor dumm Glaber und
halt da auch diese alte Denk- oder veraltete Denkweise oft, ne? Dass jemand, der eine Ausbildung jetzt im Handwerk macht, der kann ja nichts Gescheites. So abfällige Kommentare.
Ja.
Ich habe auch
wurde auch schon zu mir gesagt. Also mir hat schon ein 16-Jährige, oh Gott, wie der 16-Jährige zu mir sagt,
Ich habe das gesehen. Es war eine Doku vom SWR. Ja. Da warst du in der Schule und hast da deinen Beruf vorgestellt.
Mhm. Ne? Ein Berufsinformationstag, ja.
Ja, und da wurden die Schüler befragt, ob sie auch mal, ob sie sich vorstellen können, ins Handwerk zu gehen.
Ja. Und es war kein Abitur, muss ich dazu sagen. Also ich weiß
war
nicht.
War eine Realschule oder was war das?
Ja, also man kann einen Realschulabschluss machen, also so eine freie Schule. Mhm. Aber es war kein Gymnasium, wo man Abitur machen kann. Und das fand ich eigentlich dann auch noch Das hat mir eigentlich tatsächlich so die Gesellschaft gezeigt, was man auch von zu Hause weiterbekommt, die welche Werte. Aber das, also man muss ja auch dazu sagen, es war nicht irgendwie gestellt, also wirklich die Kamera drauf und da hat es einfach so in die Kamera gesagt. Und ich stand echt vorne und musste mit den Tränen kämpfen, weil vieles wurde ja nicht ausgestrahlt, was er ja noch gesagt, dass er jetzt von mir zum Beispiel auch denkt, dass ich jetzt nicht besonders klug bin, weil ich ja im Handwerk bin. Das hat mir dann von so einem 16-Jährigen dann schon
Ja,
schon dann.
er hat gesagt, dass er überqualifiziert sei oder dass das
Ne,
verschwendetes Talent wäre oder so, ne?
genau.
Das war das Wording. Es wäre
Genau.
verschwendetes Talent, wenn er ins Handwerk ginge.
Also ich empfehle jedem mal die Reportage anzuschauen, weil die war echt super, sehr wertschätzend auch gegenüber dem Pflegeberuf. Also fand ich auch interessant, also diese Konstellation, wenn man selber ein pflegebedürftiges Kind hat und selber in der Pflege
Ja.
arbeitet. Diese Schnittstellen und auch der Metzger, der dann seine Azubis aus Indien sucht, wie kreativ man wird,
Ja.
aber alle haben das Problem mit der Wertschätzung
Ja. Und das fängt halt dann daheim an, ne? Wie man es auch den Kindern weitergibt und wie man es vermittelt. Na, also.
ja, tatsächlich habe ich mir nicht mal an den, natürlich habe ich mir im Auto gedacht, oh Junge, hoffentlich lernst du noch viel in deinem Leben und legst es irgendwann mal ab. Also bei so einem 16-Jährigen denkt man ja da schon noch Hopfen und Malz noch nicht verloren. Aber dann habe ich mir im zweiten Gedanken, habe ich mir gedacht, der hat das ja nicht von ungefähr.
Ja. Das sind dann Werte, die ihm weitervermittelt werden.
Und wo ich mir dann auch ge gedacht habe, boah, mit was werden Kinder, also es können ja nur so minimale Aussagen zu Hause sein, was mal die Eltern vielleicht miteinander gesprochen haben und so. Es muss ja vielleicht nicht mal was Böses gewesen sein.
Ja.
Und da habe ich erst mal realisiert, dass jeder Mensch im Umfeld von Kindern, sei es nur als Nachbar, eine Vorbildfunktion hat. Man sagt ja auch immer, ein ganzes Dorf, genau, ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich glaube, es sind nicht nur die Eltern, sondern es ist viel. Und da habe auch ich habe noch keine Kinder, aber da habe ich für mich entschieden, ich versuche wirklich ein Vorbild zu sein. Aber natürlich kriege ich das nicht immer hin. Bin schon auch die Quatschtante, aber
Es steht dann ja doch was
Diese
dahinter auch.
Wertigkeit, genau.
Ja.
Also ich habe auch im Bekanntenkreis eine Situation gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, boah, ich finde das, also so, vorpubertierendes Mädchen, dann habe ich auch gesagt, im Bekanntenkreis, dann hab ich gesagt, okay, ich möchte mal kurz mit dir alleine reden. Dann habe ich gesagt, wie hättest du dich gefühlt, wenn ich das zu dir gesagt hätte? Also da ging es auch so um Berufe und sie möchte mal ganz groß und hier, wie es halt so mit 13 ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du lernst jetzt irgendwas. Dann habe ich gesagt, ich bin kein schlechterer Mensch, nur weil ich in dem Job arbeite oder derjenige, weil der vielleicht jetzt weniger Geld verdient oder der Paketfahrer. Dann habe ich gesagt, die sind alle ganz arg wichtig. Dann habe ich gesagt, aber du musst mal überlegen, du lernst einen Job und du bist dann nachher total todunglücklich. Dann habe ich gesagt, das kann bis zu einer Depression führen. Und dann habe ich gesagt, das muss man sich wirklich ins Auge führen. Und dann habe ich gesagt, einfach ein Bitte und Danke tut nicht weh.
Ja, weil wir gerade bei dieser Doku waren, kannst du einmal kurz erzählen, wo kann man die noch nachgucken? Findet man
Ja.
die noch irgendwo?
Ja, die findet man tatsächlich glaub, bei SWR, ARD Mediathek, Sendung betrifft Thema Fachkräftemangel. Also müsste vor 1, 2 Jahren ausgestrahlt sein, aber die findet man tatsächlich noch und auf alle Fälle auf YouTube.
Ja. Okay, also das als Tipp, den geben wir einfach mal so raus an die Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Ne, da gerne mal reinschauen. Sandra, wir biegen jetzt schon auf die Zielgerade ein unseres Podcasts. Wir haben eine Frage bei uns, die stellen wir allen unseren Gästen. Mit wem würdest du gerne mal tauschen, wenn du die Möglichkeit hast, mal einen Tag, eine Woche in irgendwas anderes reinzuschauen?
Ja,
Fällt dir da
geil.
irgendwas ein?
Ja, klar. Das habe ich dir vorhin schon im Gespräch gesagt. Da gibt es noch den Kanaren, so ein Meeresbiologe, so ein Rentner. Und der hat so ein kleines U-Boot und der forscht für den Riesenkalmar und Pottwal, also weil die da über den Kanaren im Atlantik leben. Und keiner hat bis jetzt diesen Riesenkalmar ja im Ganzen gesehen, immer nur tot. Und der hat so ein kleines U-Boot und dann geht er da runter und der ist schon tatsächlich, hat er schon die Tentakeln aufgenommen von dem Riesenkalmar und
Wow.
ist schon durch so eine Tintenwolke
Ja.
geschwommen und hat ihn aber noch nicht ganz erwischt. Und es war schon immer mein Traum eigentlich mit dem, der wird mich zwar nie mitnehmen, aber dann tausche ich mal mit dem von der Woche.
Ey, aber
So,
für diese Frage die perfekte Antwort, wenn du mal tauschen könntest, für eine tagende Woche, dann wäre es der Meeresbiologe auf den Kanaren.
Ja, oder auch mit dem anderen Meeresbiologen. Also das wäre, ich würde dann auch auf so einen Kahn und ins Mikroskop. Nein, nee, das möchte ich nicht. also ich brauche tatsächlich dann, wenn dann richtig Abenteuer oder, mit, cool. Oder in so einen Käfig mit weißen Haien tauchen oder sowas, ja.
Oh, gut, oh, gut, gut, gut.
Oder so am Great Barrier Reef oder sowas, ja, mit einem Meeresbiologen. Also wenn dann.
Okay, auf jeden Fall irgendwas mit Meer, mit Wasser, mit Tieren. So halte ich das mal fest. Okay, Sandra, die nächste Frage. Wir haben jetzt in den letzten Minuten viel über das Handwerk gesprochen, über euer Handwerk. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk bedeutet für mich Tradition, definitiv. Und Handwerk ist nicht nur auf der Baustelle. Handwerk sind auch körpernahe Berufe wie Kosmetik und Friseur oder auch der Bäcker.
Ja.
Aber es ist wirklich so, dass das ist Familie, Tradition und auch Werte. Und was viele auch sagen, also gerade die, wo auch richtig auf der Baustelle arbeiten, man sieht ja dann auch abends, was man geschaffen hat. Also das kann ich, glaube ich, für jedes Handwerk sprechen, auch für meins. Und es gibt einen Sinn, einen ganz großen Sinn. Und ich glaube, was mir am meisten Spaß macht tatsächlich an meinem Beruf oder an dem Ganzen, was ich mache, dass ich nie weiß, was morgen kommt und dass jeder Tag ein einziges Abenteuer ist.
Das ist wirklich sehr schön, ne? Und das ist auch in sämtlichen Branchen des Handwerks ist es so, kein Tag ist
genau, so kein
Man
Tag
muss
ist
sich Herausforderungen stellen können.
Und das Schöne ist ja, wenn sich verschiedene Handwerker treffen. Also ich glaube, wir könnten alle einen tollen Roman schreiben, wo man lachen könnte.
Auf jeden Fall.
Und also ich glaube wirklich, jedes Handwerkerleben ist ein Buch.
Ja, jedes Handwerkerleben, deshalb machen wir den Podcast Handwerk erleben und erzählen diese Geschichten hier. Na, und schauen eben, dass wir so viele Gewerke wie möglich bei uns auch mit abbilden können und da die Geschichten zu einzelnen Gewerken erzählen. Sandra, ich habe jetzt noch zum Abschluss 4 kurze Fragen.
Okay.
Ich habe noch 4 Begriffe und bitte dich da ganz kurz und knapp drauf zu antworten.
Okay.
Was bedeutet für dich Heimat?
Ja, auf der Schwäbischen Alb zu sein und nicht nie wegziehen zu können.
Nie wegziehen zu können, ist das tatsächlich auf der Schwäbischen Alb so?
Ich glaube, ich habe schon die große Klappe, dass ich mir vorstellen könnte, auszuwandern, aber hinkriegen tue ich es nicht, weil ich nach 2 Wochen Heimweh habe tatsächlich.
Okay, also Schwäbische Alb bezeichnest du als Heimat.
Ja.
Okay. Nächster Begriff. Hast du irgendein Vorbild?
Ich habe mehrere tatsächlich.
Ja, sag mal.
Viele starke Frauen von Bata Benz, auch aus meinem früheren Leben, so als Kind, paar Erwachsene, also tatsächlich meine Großtante, Großonkel aus der Familie. Mhm. Und wirklich so starke Frauen, die für sich eingestanden sind und auch wirklich der Männerdomäne gestrotzt haben, tatsächlich. Da bin ich schon ein bisschen Feministin.
Nächster Begriff. Was bedeutet Glück für dich?
Gesundheit und Liebe.
Letzter Begriff. Hast du irgendein Motto?
Nee, einfach lachen.
Also keine Ahnung. Aber auch das ist doch ein Motto, ne?
Egal wie düster, also ganz ehrlich, das haben wir vor kurzem auch gedacht, also wie tickig, egal wie düster das Leben sein kann und wie traurig alles ist, lachen kann man trotzdem.
Ich wünsche dir weiter ganz viel Lachen, ne?
Und, danke.
Dass du das beibehältst und ganz viel Spaß weiterhin bei dir im Handwerk, in eurem Betrieb. Danke, dass du hier zu Gast warst bei uns im Podcast.
Ich danke dir
und
ganz arg.
Alles Gute und viele Grüße auf die Schwäbische Alb.
Danke.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.